Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ja, es ist mal wieder Zeit für Handball, denn es ist Freitag und heute beginnen die Olympischen Spiele, beziehungsweise einer Stunde vor unserer Aufnahme ist jetzt auch die Eröffnungsfeier. Offiziell sind ja die Spiele schon angefangen mit den verschiedensten Events, Bogenschießen, Rudern, aber auch Fußball und Softball und Baseball, die schon angefangen haben. Wir wollen uns aber heute in dem Podcast natürlich mit Handball beschäftigen. Ihr seid es gewohnt und wollen einen Ausblick auf die Olympischen Spiele machen, auf das Frauen- und Männerturnier und noch mit die aktuellsten News der Handballwelt beschäftigen. Und mein Name ist Sebastian Mühlenhof, ich mache es natürlich nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns anfangen mit der Vorschau auf die Olympischen Spiele und lass uns mit dem Männerturnier anfassen und mit der deutschen Gruppe und ja eigentlich mit der quasi Todesgruppe. Also absolut starke Gruppe, die die deutsche Mannschaft dort hat. Das wird keine leichte Aufgabe für Alfred Gislason und Co.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe, vor der die Mannschaft da steht. Mit Norwegen, Frankreich, Spanien, erstmal drei absolute europäische Top-Teams und dazu noch mit Brasilien und Argentinien. Ja, die beiden besten Teams aus Südamerika. Gut, das Ziel ist, denke ich mal, klar. Für die vier europäischen Teams heißt es einfach weiterkommen und so gut wie möglich sich platzieren, um auch im besten Falle Erster oder Zweiter zu werden, um zwei Top-Teams aus der anderen Gruppe aus dem Weg zu gehen im Viertelfinale. Und für die Südamerika-Teams, es wird sehr, sehr schwer. Das kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, finde ich. Ich glaube, das sollte jetzt auch keinen überraschen. Ich glaube, den Argentiniern würde ich es ein bisschen mehr zutrauen, für eine Überraschung zu sorgen. Aber boah, ich glaube, da muss schon sehr, sehr viel passieren für die deutsche Mannschaft. Theoretisch ist alles drin, aber es kann halt auch richtig in die Hose gehen, dass man am Ende nur die beiden Spiele, die man auf jeden Fall gewinnen muss, gegen Brasilien und Argentinien gewinnt, Vierter wird und dann im Viertelfinale ja den nächsten richtigen Brocken vor der Nase hat. Also das ist schon alles andere als einfach.
Das ist es definitiv und wir dürfen auch Argentinien, Brasilien würde ich beide nicht unterschätzen. Ich meine, Argentinien letztes bei der WM Elfter gewesen, beste Platzierung jemals eines Teams aus Südamerika und auch Brasilien mit Platz 16 trotz Leistungsfehler, die Leistungsträger, die gefehlt haben, die jetzt am Olympia wieder mit dabei sind. Also das ist wirklich eine hoch brisante Gruppe. Den lassen wir uns mit dem deutschen Team beschäftigen. Alfred Gislason hat so ein bisschen gesagt oder auch man hört so ein bisschen raus, dass die deutschen Bundesligaspieler so ein bisschen im Nachteil sein könnten, weil lange gespielt wurde, man hatte relativ wenig Vorbereitungszeit. Kann das für die deutsche Mannschaft ein Nachteil sein, dass wir lange gespielt haben, enorm viele Spiele in den Beinen haben und einfach uns jetzt nicht so lange vorbereiten konnten, wie jetzt andere Teams aus Südamerika zum Beispiel?
Ich denke schon. Also vor allem bei so einem Turnier, wo alles so eng auch im Spielplan hintereinander abläuft, mit wirklich Spielen jeden zweiten Tag für die in der Gruppenphase über eben diese 10 Tage, die 5 Spiele absolvieren zu müssen, das kann schon sehr, sehr schwierig werden. Vor allem natürlich, weil man bei der Leistungsdichte in der Gruppe auch knappe Spiele erwarten kann. Das kann ein Nachteil sein, definitiv. Er hatte auch die skandinavischen Länder genannt mit Schweden und Dänemark, die auch einige Bundesligaspieler natürlich in ihren Kadern haben, die da ähnlich betroffen sein könnten. Natürlich die Norweger auch teilweise, wenn man an Sander Sagosen oder Christian O'Sullivan denkt. Also aber man sieht halt auch, es sind nicht nur die Deutschen betroffen davon. Deswegen kann es natürlich in Spielen ein Faktor werden. Und deswegen absolut richtig, dass du sagst, dass man Brasilien und Argentinien nicht unterschätzen darf. Das kann natürlich auch in ihre Karten spielen, wenn dann so ein Spiel lange auch knapp gehalten wird, dass die europäischen Teams da anfangen zu denken und dann die schweren Beine haben in der Schlussphase. Also es ist auf jeden Fall echt sehr, sehr viel drin. Natürlich für die Spieler, die Pause war wieder kurz zwischen dem Ende der Saison und den Spielen jetzt und der Vorbereitung. Dazu natürlich noch die Reise nach Japan. Also optimal ist es auf jeden Fall nicht, aber es sorgt auf jeden Fall für ordentlich Spannung.
Das sorgt es auf jeden Fall. Also ich meine, das ist wirklich eine hochbrisante Gruppe. Die andere Gruppe B, die ist mit Sicherheit auch ja nicht außer Acht zu lassen. Aber rein von den Namen natürlich die deutsche Gruppe schon wirklich der Knaller. Lass uns vielleicht so ein bisschen mit den ja Favoriten in der Gruppe mit auseinander beschäftigen. Da müssen wir auf jeden Fall die Norweger nehmen. Und da müssen wir aber sagen, da fehlt mit Goran Sorat Johannessen ein ganz wichtiger Mann für die Norweger, Tim. Also das ist schon ein Verlust, den sie dorthin nehmen müssen.
Ja, Johannessen hat sich in Flensburg über die letzten Jahre wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt, hatte hier und da auch Probleme mit Verletzungen. Jetzt fällt er aufgrund einer Leistenverletzung auch aus. Ja, bei den Norwegern, was den Kader angeht, trotzdem haben sie wirklich einen sehr, sehr guten Kader, sehr viele gute Spieler dabei. Natürlich Sander Sagosen als Fixpunkt, weil er eben einfach alles kann. Was man ja auch in der Bundesliga gesehen hat, also 155 Feldtore, 147 Assists, also er kann sowohl sehr, sehr gut aufs Tor werfen, als auch seine Mitspieler in Position bringen. Es wird auf jeden Fall wichtig sein, dass er topfit ist und auch durch das Turnier topfit bleibt, anders als bei der Weltmeisterschaft im Januar. Da waren sie mir in vielen Spielen deutlich zu abhängig von ihm. Das muss auf jeden Fall geändert werden. Da muss unter anderem ja O'Sullivan, habe ich gerade schon genannt, als Spielmacher auch noch mehr Verantwortung übernehmen und noch mehr hervorstechen aus der Mannschaft. Und deswegen bin ich gespannt, wie die Norweger da spielen. Man will auch das 7 gegen 6 viel einsetzen, noch mehr als bisher. Was ich sehr interessant finde, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich davon jetzt nicht so der größte Fan bin, wenn es nicht gut ausgeübt wird. Deswegen bin ich gespannt, wie gut sie das eingeübt haben jetzt im Vorfeld. Aber ansonsten, was noch interessant ist, ist, dass die Linksaußenposition im Moment nur einfach besetzt ist mit Magnus Jøndal, unter anderem Alexander Blonz, das ja, durchaus noch junge, aufstrebende Talent, der ja schon sehr, sehr gut in den letzten Turnieren performt hat, ist nicht dabei. Und Sebastian Barthold von Aalborg ist nur als Reservist im Moment im Kader. Das könnte natürlich auch noch interessant zu beobachten sein bei dem Turnier, wie sich das auswirkt, wenn Jøndal zum Beispiel mal einen schlechten Tag hat.
Ja, das ist ja bei einigen Teams so, wo man Außenpositionen bewusst einfach besetzt. Ich glaube, die Japaner machen von auch nur mit drei gelernten Außenspielern mit rein. Also da muss man natürlich schon gerade bei nur 14 Leuten im Kader schon sich überlegen, okay, wo setze ich Schwerpunkte und wo gehe ich vielleicht ein gewisses Risiko ein und nehme einen Spieler einfach nicht mit, um dann einen Rückraumspieler mehr zu haben oder einen wichtigen Abwehrspieler. Tim, lass uns auf die anderen beiden europäischen Teams neben der deutschen Mannschaft gucken, Spanien und Frankreich. Spanien natürlich enorm eingespielt, also wenn ich mir da angucke, da sind so viele erfahrene Leute mit dabei, die sind auch ähnlich eingespielt, weil sie einfach schon seit Jahren zusammenspielen. Und die französische Mannschaft, ja, sie sind so ein bisschen wieder zurück und ich denke, das ist natürlich für Frankreich nun mal ganz, ganz schön zu sehen. Ich denke, Nikola Karabatic möchte in seinem vermutmaßlich letzten olympischen Turnier wahrscheinlich auch nochmal angreifen und sich auch nochmal vielleicht sogar mit Gold verabschieden wollen.
Ja, also die französische Mannschaft ist natürlich sehr interessant. Man hat auf der einen Seite Nikola Karabatic. Man muss schauen, wie fit er sein wird und wie viel er der Mannschaft sportlich helfen kann. Aber allein, dass er als Typ dabei ist, ist, glaube ich, extrem wichtig. Daneben Luc Abalo, Michael Guigou, die auch bei den letzten beiden Olympiasiegen jeweils 2008 und 2012 schon mit dabei waren. Also da sieht man auch, dass es ja, wahrscheinlich für alle drei die letzte Chance, jetzt nochmal eine Olympiamedaille zu bekommen und zu holen. Und dann auf der anderen Seite hat man ja noch jüngere Spieler, die aber auch schon sehr etabliert sind in der Weltspitze, mit einem Remili zum Beispiel. Der Plan auf der Mitteposition ist auch sehr interessant mit Quentin Mahé, ist ein gelernter Mittelmann, alles gut. Und eben jenem Remili als Linkshänder. Quasi, dass er so die Fabian Wiede-Rolle übernimmt, wenn man das so vergleichen kann. Das wird auch sehr interessant sein. Das Problem bei den Franzosen war in den vergangenen Jahren und jetzt auch in den letzten Monaten die fehlende Konstanz in der
Ja.
Leistung. Da habe ich mir rausgeschrieben, einerseits Mahé, der gefühlt in 10 Minuten des Spiels absolut alles auseinandernehmen kann und auf absolutem Weltklasseniveau spielt. Aber wenn es dann mal nicht läuft, dann ist der Kopf auch relativ schnell mal unten und dann kann es bitter werden für ihn. Dazu natürlich die Torhüterposition, vor allem in sehr, sehr großen Spielen, in Halbfinalspielen, glaube ich, war das, dass Vincent Gérard da irgendwie, ich glaube, in den letzten 2 oder 3 nur so 3, 4 Paraden hatte. Also es ist, das muss auf jeden Fall auch besser werden in diesen Spielen. Und symptomatisch dafür war jetzt auch das letzte Testspiel gegen Dänemark. Das hat man mit 28-33 verloren. Okay, kann passieren. Außerdem, ne, Testspielergebnisse sollte man eh nicht so hoch ansehen und rechnen. Aber auch da war das Thema Konstanz wieder dabei. Man hatte einen schlechten Start, eine gute Schlussphase der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit trotzdem wieder so schwächere Phasen. Und das kann dir in so einem Turnier mit solchen Gegnern auch das Genick brechen. Von daher, das ist diese Konstanz. Dafür sollte Karabatic mit seiner Aura auf jeden Fall auch sehr, sehr gut tun. Und unterschätzen darf man sie auf keinen Fall. Das habe ich vor allem im Januar bemerkt. Und von daher schauen wir mal.
Ja, ich glaube, Guillaume Jules hat es, glaube ich, sehr treffend zusammengefasst. Wir können jede Mannschaft schlagen, aber wir können auch in 5 Minuten die schlechteste Mannschaft aller Zeiten sein. Hat er in der Handballwoche gesagt. Also das ist schon, es spricht einfach dafür, dass die via Franzosen einfach an der Konstanz arbeiten müssen. Und wie gesagt, ansonsten kann sie echt eine Mannschaft sein, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Tim, lass uns auf die Gruppe B gucken. Auch eine durchaus interessante Gruppe, wie ich finde. Als Favoriten wahrscheinlich Dänemark und Schweden zu nennen, die beiden eigentlich diese Gruppe gewinnen dürften. Und dann da hinten mit dabei Japan, Portugal, Ägypten und Bahrain. Und ich finde vor allen Dingen, die ägyptische Nationalmannschaft hat sich natürlich auch daheim bei der EM dieses Jahr natürlich enorm stark präsentiert. Und ich denke, das könnte so ein Überraschungskandidat sein und wirklich vielleicht diesen Erfolg nochmal wiederholen und dann vielleicht sogar wirklich sogar eine Medaille holen. Also sie hatten ja Dänemark am Rande einer Niederlage.
Eben, absolut. Also deswegen bin ich da auch, habe ich da schon große Vorfreude auch auf dieses Duell. Die Revanche-Gelüste sind auf jeden Fall da bei den Ägyptern, sowohl gegen Dänemark als auch gegen Schweden, gegen die sie in der Gruppenphase bei der WM verloren haben. Also das sind auf jeden Fall schon mal 2 sehr, sehr schöne Spiele mit einer schönen Hintergrundgeschichte. Klar, also das erste Etappenziel wird sein, erstmal ins Viertelfinale zu kommen. Das ist auf jeden Fall machbar. Also sowohl Japan als auch Bahrain muss Ägypten schlagen und auch gegen Portugal ist auf jeden Fall was drin, wenn sie einen guten Tag erwischen. Schweden und Dänemark, da muss dann halt wirklich alles passen. Bei der WM im Viertelfinale war es, glaube ich, oder Achtelfinale gegen die
Viertelfinale.
Im Viertelfinale gegen die Dänen. Hat fast alles gepasst. Es lief sehr, sehr viel für sie. Aber am Ende, gut, im 7-Meter-Werfen reicht das dann halt manchmal nicht. Da war dann halt Niklas Landin der große Held. Von daher, aber ja, die Entwicklung der Ägypter ist ja wirklich phänomenal, was die letzten Jahre da passiert ist. Also man ist U19-Weltmeister geworden, bei der U21-WM hat man Bronze geholt. Einige Spieler rücken jetzt auf und in den Kader jetzt auch mit rein. Man hat einen Yahir Omar mittlerweile bei einem Top-Club mit West Brem Ali Zain spielt in Barcelona jetzt ab der kommenden Saison. Also da tut sich einiges und auch die darf man nicht unterschätzen. Und die sind wahrscheinlich das beste nicht-europäische Team in diesem Turnier. Die Gruppe, die sie erwischt haben, wie gesagt, macht Hoffnung für sie. Von daher, da kann man auf jeden Fall etwas erwarten. Und ich meine, in dem K.O.-Spiel, das haben sie dann auch selber erfahren, ist am Ende auch einiges möglich. Und von daher, das ist eine sehr interessante Mannschaft.
Auf jeden Fall, das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie sich meine Schweden schlagen. Ich bin ja irgendwie so ein bisschen, nämlich bei meinem Sport Radio und jetzt mein Sport Podcast, bin so ein kleiner Schweden-Fan. Und weil sich das anguckt mit Glenn Solberg, seitdem er Trainer geworden ist, haben die Schweden nur ein einziges Spiel verloren. Das war das WM-Finale 2021. Also spricht wirklich dafür, dass sie richtig, richtig gut in Form sind aktuell. Also das macht richtig viel Spaß, dort zuzuschauen. Also ich bin ganz ehrlich, würde sie auch nicht außer Acht lassen. Und natürlich, denke Portugal. Da ist gerade die Geschichte Thema und das haben wir auch schon ein bisschen bei der WM verfolgt. Die Motivation, eine Medaille zu holen zu Ehren von dem verstorbenen Keeper Alfredo Quintana.
Genau, ja. Ich glaube, ich habe auch ein Bild gesehen, dass sie quasi sein Trikot irgendwie
genau, habe ich auch gesehen, ja.
Im in irgendeiner Kabine oder sonst was oder in
Staubkabine, glaube ich, aufgehangen,
genau, aufgehangen haben. Also da sieht man schon, das ist so ein, ja, halt ein, eine Geschichte gewesen, die sie auf jeden Fall auch zusammengebracht hat. Also, das war ja auch schon das Thema bei der Olympia-Qualifikation oder dem Turnier, wo sie sich ja gefühlt in letzter Sekunde durchgesetzt haben noch und qualifizieren konnten. Das war ja auch unfassbare Szenen danach. Von daher, das ist fair für Portugal. Es ist die erste Olympiateilnahme, das auch. Also es ist wirklich ein riesen, riesen Event für sie. Jetzt hat man den Mittelmann von Nantes, Alexandre Cavalcanti, verletzungsbedingt noch kurzzeitig verloren. Zumindest es wurde, glaube ich, stand jetzt noch nicht offiziell bestätigt, aber es wird auf jeden Fall gemeldet. Von daher mal schauen. Das wäre natürlich nicht ganz so positiv, aber klar, was zeichnet die Mannschaft aus? Es ist weiterhin das 7 gegen 6, was wirklich par excellence perfektioniert wurde. Und in dem Fall finde ich es tatsächlich in den meisten Fällen auch recht interessant anzusehen. Es gab auch schon Spiele, wo es den Portugiesen das Genick gebrochen hat. Ich glaube, das war in der EM-Qualifikation gegen Island, wo es überhaupt nicht funktioniert hat und man sich gefühlt 6, 7 Tore oder Gegentore gefangen hat aufs freie Tor aufgrund von Ballverlusten. Es kann passieren, es passiert den Portugiesen aber sehr, sehr selten. Und ein wichtiger Fixpunkt bei ihnen ist das Zusammenspiel zwischen Rückraumspielern und Kreisläufer Luis Frade vom FC Barcelona. Auch er mit einer unglaublichen Entwicklung, sehr wuchtiger Spieler, großer Spieler, wichtig sowohl eben in der Offensive als auch in der Defensive. Und ja, also die Portugiesen sind auch wirklich gut besetzt, dieser Kader. Da sind einige gute Spieler dabei, natürlich ein André Gomes, den wir ja dann auch bald in der Bundesliga sehen werden, oder auf Mitte allein Miguel Martins von Pick Shaggart und Rui Silva, das sind zwei sehr, sehr gute, junge Spieler. Also auch das, wir sagen es ja immer wieder vor großen Turnieren, die Mannschaft ist wirklich sehr, sehr gut anzusehen, sehr interessant. Und noch eine Sache zu den Schweden. Bei denen finde ich tatsächlich diese Mischung im Kader unfassbar spannend. Also man hat auf der einen Seite Routiniers wie Andreas Palika oder Niklas Ekberg. Dazu dann junge Spieler wie Lukas Sandell oder Felix Klar von Aalborg, die in der letzten Saison ja in der Champions League auch für Furore gesorgt haben. Dazu Spieler in ihrer wirklich absoluten Prime, auf dem absoluten Leistungshöhepunkt mit einem Jim Gottfriedsson, Max Dari oder Hampus Wanne. Also eigentlich wird es auch Zeit, dass die Schweden jetzt mal einen Titel gewinnen. Und auch da, der Kader ist unfassbar ausgeglichen, sehr breit. 13 Vizeweltmeister vom Januar sind mit im Kader. Also du hast auch die Bilanz von Solberg genannt. Also das ist schon echt richtig, richtig gut. Also deswegen, ja, das ist, ich bin gespannt. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Schweden, weil ich finde, die Schweden werden trotzdem auch immer noch so ein bisschen unterschätzt. Das sollte man einfach nicht machen. Ich glaube, die könnten echt, ja, einige dann überraschen bei diesem Turnier, obwohl es eigentlich nicht so überraschend wäre, wenn sie das Ding am Ende vielleicht sogar gewinnen.
Also, wie gesagt, sie waren im WM-Finale, deswegen wäre sie jetzt für mich nicht die große Überraschung, wenn sie es ins Finale einziehen würden. Also, auf jeden Fall immer eine Mannschaft, die man Augen belassen sollte, natürlich aber auch die Dänen. Ich denke, auch da müssen wir nicht drüber reden. Also, Dänemark musst du immer auf die Rechnung haben, allein schon mit dem Kader einfach. Die musst du im Auge behaben. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, aber ich bin auch sehr gespannt, wie sich dann auch Japan und Bahrain in der Gruppe schlagen werden. Ich denke, gerade Japan hat ja schon ein bisschen andeuten können mit dem Unentschieden gegen Kroatien bei der WM, dass sie sich gesteigert haben, aber ich denke, da wird es einfach enorm, enorm schwer werden, aber sie sind wahrscheinlich der von allen eingespielteste Kader, weil sie einfach wirklich konsequent in den letzten 2 Jahren eigentlich an diesem Projekt gearbeitet haben, dass sie dort topfit sind. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ja, wie fit sie sein werden und auch wie da Bahrain mithalten kann, obwohl ich für mich eigentlich Bahrain der klare Underdog in der Gruppe ist. Tim, jetzt zum Abschluss. Ich brauche deinen Tipp. Wie sieht die Finalpartierung aus und wer gewinnt am Ende den Olympiatitel?
Ja. ich schinde mal noch ein bisschen Zeit, denn bei Dänemark.
Das war klar.
Bei Dänemark, was ich ganz interessant fand, weil Nikola Jakobsen, der Trainer, das gesagt hat, sie kämpfen so ein bisschen gegen das Dänemark-Syndrom bei diesem Turnier. Und zwar geht es darum, dass sie in den letzten Jahren Schwierigkeiten gehabt haben, 2 gute Turniere hintereinander zu spielen. Also 2016 ist man Olympiasieger geworden, 2017 bei der WM nur Zehnter, Weltmeister 2019 geworden, dann das Vorrunden aus bei der EM 2020. Jetzt ist man wieder Weltmeister geworden. Also Vielleicht sind es dieses Jahr auch
nicht Vorrunden aus, ich sehe es schon.
Das wäre, boah, das wäre auf jeden Fall.
Das wär ein Schocker, also wenn das Vorrunden aus wäre.
Ja. Ja, gut, also aus der Gruppe B, klar, da muss ich jetzt mit Schweden gehen, ganz klar als Finalteilnehmer. Und ja, ich glaube, Schweden gegen Spanien. Ich glaube, die Spanier, ja, das ist ein unfassbar, also im Vergleich zu den anderen auch, ein unfassbar alter Kader. Ich glaube, irgendwie Durchschnittsalter von 33,8.
Ja, ich glaube, das ist jeder über 30, glaube ich, der bei denen spielt fast.
Das ist echt unfassbar, aber das spricht auch für Spanien. Zum einen natürlich das Torwartduo aus Perez de Vargas und Corrales bei der WM Quoten von 36% und 34% gehabt. Und bei den vergangenen 11 Turnieren waren sie 9-mal im Halbfinale, was auch einfach absolut krass ist. Deswegen, ja, sage ich Schweden gegen Spanien, aber die Schweden werden diesmal gewinnen und den Titel einsacken. Und die Spanier können, ja, aus ihrer Sicht leider für die alterfahrenen, alteingesessenen Spieler nicht den ganz schönen Abschluss finden. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr interessantes Turnier.
Ich habe übrigens mal geschaut, also die jüngsten Spieler im spanischen Kader ist Alexi Gomez mit 24 und dann der nächstjüngste ist 28 mit Alex Nujabayev und Ferran Soli und dann alle deutlich über 30. Also ja, wirklich ein sehr, sehr altes Team, natürlich auch ein sehr erfahrenes Team, so ist jetzt ja nicht. Also die Jungs spielen im Kern schon seit Jahren zusammen und du hast sie angesprochen. Ja, es ist eine gute Frage. Also ich bin bei dir, ich sehe auch Schweden im Finale. Ich würde sogar als Sieger tippen. Und dann... Ja, dann wird es spannend. Also das ist wirklich, Gruppe A ist wirklich, da kann wirklich alles passieren. Ich würde, ja, du kannst eigentlich Frankreich nie rausrechnen, aber das ist halt auch zu schwierig halt. Ist auch langweilig, wenn ich dasselbe sage, ne? Nein, ich glaube, dass Norwegen sich in der ersten Olympischen Spiele seit 1972, glaube ich, die wollen. Ich glaube, die sind richtig motiviert, die sind richtig heiß, das nochmal allen zu beweisen. Und auch gerade, da gibt es auch einige mit dem Beate Mürhol, der ja zum letzten Mal wahrscheinlich die Handballschuhe schnüren wird. Und ich glaube, das wird dann Schweden gegen Norwegen und am Ende gewinnen die Schweden. Und Deutschland geht im Spiel um Platz 3 und holt sich Bronze.
So, ja, ich glaube, damit kann man doch absolut leben. Und ich meine, bei den Norwegern ist es ja auch so eine ähnliche Geschichte. Also sie waren ja in den letzten Jahren auch sehr nah dran, immer mal wieder den Titel zu holen, wurden immer Vize-Weltmeister oder haben Bronze geholt. Also ja, ähnlich wie bei den Schweden. Das sind eigentlich so die beiden Teams, die sich in den letzten Jahren so entwickelt haben, dass man sagt, eigentlich müssten sie jetzt mal. Aber ja, also man merkt schon, es birgt schon wieder einige schöne Geschichten in diesem Turnier, bevor es überhaupt angefangen hat. Also sehr, 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 sehr interessant.
Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da stimme ich dir definitiv zu. Ja, ihr könnt uns gerne natürlich auch eure Tipps da lassen bei uns in der Podcast-Beschreibung. Uns gerne schreiben über Twitter. @zapmaster56 bin ich und Tim ist tim_detdetmar23. Da könnt ihr ihm eure Meinung geigen. Und ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen zurück und blicken dann auf dieses Frauenturnier voraus und haben natürlich noch einige News zu besprechen. Deswegen bleibt an hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und wir sind zurück bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt mit dem Olympischen Frauenturnier beschäftigen. Und bevor wir uns mit den Frauen beschäftigen wollen, wollen wir ein bisschen generelle Kritik üben, Tim. Und zwar, bei der Vorbereitung haben wir uns natürlich auch mit beschäftigt, uns die einschlägigen Portale angeschaut, Handball World, Handball Woche. Und da mussten wir leider feststellen, dass die Informationen zu den Frauen wirklich sehr, sehr spärlich zu finden sind. Also bei der Handballwoche haben es gerade so 4 Seiten hinbekommen, während die Männer jedes Team jede eine Doppelseite hatte. Bei Handball World gibt es diese klassische Übersicht, wo man dann auf die Teams draufklicken kann und sich die Karte angucken, leider auch nicht. Also Tim, das ist natürlich für den Frauenhandball, gerade bei so einem olympischen Turnier, wo man ja noch mehr im öffentlichen Interesse steht, natürlich sehr, sehr schade. Klar, die deutsche Mannschaft ist nicht mit dabei. Kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass man da vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist. Trotzdem finde ich halt einfach, dass das einfach nicht geht, um den Handballsport gerade für die Frauen dann noch populärer zu machen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Genau, also klar, dadurch, dass eben die deutsche Mannschaft nicht dabei ist, ist das Interesse vielleicht in Deutschland nicht ganz so hoch an dem Turnier. Ich glaube, es ist auch ja, noch ein bisschen unübersichtlich, was die TV-Zeiten angeht. Zumindest, also ich habe gesehen, dass in den Öffentlich-Rechtlichen zumindest hier und da tatsächlich auch ein paar Spiele von dem Frauenturnier übertragen werden, was schon mal nicht schlecht ist und auch als Livestream angeboten werden. Aber ja, für die Vorbereitung ist es natürlich auch etwas schwierig. Dieser Unterschied halt vor allem, du hast es gesagt, bei den Männern kriegt jeder eine Doppelseite, davor noch ein paar Interviews und so weiter und so fort. Und dann ja, zwei, drei generelle Artikel über das Frauenturnier. Ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Mal gucken, was da jetzt so ja, während des Turniers noch passiert. Immerhin, also die News an sich bei Handball World
Da,
sind ja
genau.
gut, aber es fehlt halt einfach so eine Übersicht. Das hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr geholfen. Das ist in der Tat ein bisschen schade, aber ja, schauen wir mal. Vielleicht ändert sich das ja für die nächsten Turniere dann auch. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil das hat der Frauenhandball auf jeden Fall verdient.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben uns ja auch vorgenommen, ab nächster Saison regelmäßig über den Frauenhandball mal zu berichten, einfach weil wir auch der Meinung sind, dass einfach beide Geschlechter das Recht haben, in einem Podcast erwähnt zu werden. Deswegen, ja, wollen wir uns natürlich auch die Zeit nehmen, jetzt über die Frauen zu sprechen und uns auch da mit den Gruppen zu beschäftigen. Tim, lass uns mit Gruppe A anfangen. Gruppe A besteht aus Niederlande, Montenegro, Norwegen, Japan, Südkorea und Angola. Die europäischen Teams mit Niederlanden, Norwegen natürlich Favoriten, weil die auch durchaus als Medaillenkandidatinnen gelten.
Genau, ja. Vor allem Norwegen natürlich ist der große Favorit. Sie sind seit 1988 immer bei Olympia dabei und konnten nur 1996 keine Medaille holen. Also das ist schon eine unfassbare Serie, die sie da haben. Bei den Niederländerinnen gab es ein bisschen Probleme, was Verletzungen angeht. Estefana Pohlmann fällt aus. Da hatte man noch gehofft, dass sie rechtzeitig zurückkommt von der Knieverletzung. Dafür ist jetzt Nike Groth reaktiviert worden, die 2018 ihre Karriere eigentlich schon beendet hatte im Nationaltrikot. Von daher auf die beiden Teams muss man in dieser Gruppe auf jeden Fall achten. Ansonsten denke ich, Japan, Angola und Montenegro werden wahrscheinlich um den vierten Platz kämpfen. Bei den Südkoreanerinnen ist es immer so eine Wundertüte, das ist ja bei den Herren auch nicht anders. Aber die sind auch vor allem sehr flink und schnell, was natürlich unangenehm sein kann für die Gegnerin und so ein bisschen das Faustpfand ist. Und ja, deswegen insgesamt zwei, finde ich, auch sehr interessante Gruppen. Ich glaube, die Gruppe B, ja, vielleicht noch ein bisschen besser besetzt, aber auf jeden Fall, wie gesagt, die Norwegerin, Niederländerin, die muss man auch für die Medaillenvergabe auf dem Zettel haben.
Ja, ist so ein bisschen wie bei den Herren, dass du so eine Gruppe hast, wo du wirklich nur die Top-Mannschaften drin sind, ein bisschen mehr europäisch auch angehaucht und dann auf der anderen Seite dann eher so, ja, ein bisschen Underdogs mit dabei, aber natürlich gerade Japan und Südkorea, zwei Teams, die jetzt nicht unbedingt durch Körpergröße halt bestechen, aber natürlich die viel mit Strategie arbeiten müssen, viel mit Tempo arbeiten müssen. Das hat ja auch Dago Sigurdsson für seine japanische Nationalmannschaft ausgegeben, dass wie einfach die Strategie gut sein muss und da wird mit Sicherheit auch, ja, gerade beim japanischen Team mit Sicherheit ähnlich viel wie bei den Männern gearbeitet worden sein, um dann natürlich bei den Olympischen Spielen in der Heimat dafür zu sorgen, dass man möglichst gut abschneidet, möglichst natürlich die Vorrunde übersteht und dann vielleicht den einen oder anderen mit Sicherheit ärgern kann. Also das ist etwas, was sich, glaube ich, alle Teams vorgenommen haben, gerade die kleineren, die in der Gruppe sind, dass man einfach suchen wird, okay, diese Chance, die da ist, sie ist wirklich groß, jetzt hier ins Viertelfinale reinzukommen, während das vielleicht in den Jahren vorher ein bisschen schwieriger gewesen ist bei den Olympischen Spielen, kann man da auf jeden Fall nutzen. Und du hast es angesprochen, Gruppe B mit Spanien, Russland, Ungarn, Schweden, Frankreich und Brasilien. Das ist schon nochmal was anderes. Also das ist schon wirklich eine Knallergruppe, da wird es schon wirklich richtig, richtig heiß hergehen. Und da wirklich ja, herauszumachen, wer am Ende dann die ersten vier Plätze ausmachen wird und in welcher Reihenfolge, das ist enorm schwierig.
Absolut, also die Ja, die Gruppe ist auch unfassbar ausgeglichen. Da kann wirklich jedes Team, jedes andere Team eigentlich schlagen. Also auch die Brasilianerinnen vielleicht nicht mehr so stark wie in letzten Jahren noch. Waren ja 2013 auch Weltmeisterinnen, sind dann 2016 bei den Heim-Olympischen Spielen im Viertelfinale frühzeitig ausgeschieden. Von daher, ja, ist da auf jeden Fall noch die Motivation, glaube ich, auch sehr hoch, das ein bisschen zu korrigieren, auch wenn es sehr, sehr schwer werden wird. Ansonsten Frankreich, Russland, sind neben Norwegen und den Niederlanden, finde ich auch auf jeden Fall Favoriten auf den Titel. Die Französinnen vor allem natürlich sehr eingespielt, in den letzten Jahren auch immer vorne mit dabei gewesen, unfassbar gutes Torhüter-Trio, glaube ich sogar, also das schon sehr gut. Aber man darf die Schwedinnen auch bei den Frauen nicht unterschätzen, denn vor dem Turnier gewannen sie jetzt Testspiele gegen die Niederlande und gegen Russland bei einem Drei-Nationen-Turnier. Also die könnten auch für eine Überraschung sorgen in dieser Gruppe. Und ansonsten Ungarn, das kennt man aus dem Clubhandball im Frauenbereich. Haben sehr, sehr viel investiert, haben auch Regeln implementiert in der Liga, dass nur eine bestimmte Anzahl an ausländischen Spielerinnen in den jeweiligen Teams spielen dürfen. Und dementsprechend ist das Team auch jung und hat einige junge Talente, die da wirklich sehr, sehr gut sind. Also auf die muss man auch achten. Die können auch ja wirklich sehr guten Handball spielen. Ansonsten bei Spanien war vor dem Turnier noch ein kleines Bohai um die Kapitänin Carmen Martin, die nämlich erst verspätet einreisen konnte, da sie erst zweimal positiv getestet wurde und in den letzten Tagen jedoch auch wieder zweimal negativ, was nötig war und ja quasi bewiesen hat, dass die ersten beiden Tests wohl falsch positiv waren. Deswegen durfte sie jetzt noch nachkommen. Natürlich auch alles andere als optimal mit dem ganzen Strapazen im Vorhinein, aber ich denke, sie ist erfahren genug, um das dann auch abschütteln zu können in den ersten Spielen. Aber auch in der Gruppe gilt, also es ist wirklich von Minute 1 des ersten Spiels unfassbar wichtig, da zu sein, weil sonst kann es auch relativ schnell schon vorbei sein.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Gruppe musst du wirklich von Anfang an voll da sein, weil sonst wird es enorm schwierig, denn vielleicht Aussätze ausgleichen zu können, weil wie gesagt, ich glaube, da wird es um Kleinigkeiten ankommen. Das werden enge Spiele werden, definitiv. Und ich werde das nie vergessen, wie ich 2016 da bei dem Olympischen Spiel mit dabei gewesen sein und gesehen habe, wie der russische Trainer seine Mädels getriezt hat. Der hat die sowas von laufen lassen. Das war unglaublich. Aber am Ende haben sie dieses Turnier gewonnen. Hat mich sowas von beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da war ich wirklich, das war richtig, richtig, richtig stark. Deswegen würde ich sie auch in diesem Jahr einfach nicht außer Acht lassen, weil sie einfach ja ein enorm starkes Kader hatten. Und da hat der Evgeny Trefilov, damals, also der hat wie so ein russischer General Zucht und Ordnung dafür gesorgt und am Ende dafür gesorgt, dass sie dieses Spiel gewinnen konnten, während der französische Trainer damals, Olivier Krumholz, das sehr entspannter gewesen ist. Also das war wirklich, ja, so zwei verschiedene Philosophien im Training, die sie da angebracht worden sind. Und das ist ein unfassbar tolles Turnier. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wer dort am Ende ja, ganz oben stehen wird. Und Tim, auch hier möchte ich natürlich von dir den Tipp haben, wer gewinnt und wer steht im Finale?
Ich denke, dass die Französinnen ins Finale einziehen werden. Ich glaube, dieses Eingespieltsein ist in so einem Turnier, vor allem eben in dieser Gruppe, kann das sehr, sehr wichtig werden. Und ich denke auch, ja, also ich glaube, ja, die Norwegerin. Also ich glaube, Norwegen gegen Frankreich wäre mein Finale und aber wer gewinnt das? Boah, ich gehe. Na, ich glaube, ich lerne aus meinen Fehlern in der Vergangenheit und sage dadurch, dass ich sonst auch von den Frauen gestraft werde, Frankreich gewinnt und krönt sich zu den Olympiasiegerinnen gegen Norwegen im Finale.
Okay, gut. Ja, also ich würde auch auf Norwegen im Finale tippen. Also ich denke schon, dass die Norwegerinnen das machen können. Mein Tipp dann aber für die genialen Gegner wären einfach die Russinnen, weil ich glaube, dass sie's drauf haben und sich nochmal beweisen wollen, dass sie wieder diesen Titel verteidigen können. Und ich würde dann auf Norwegen tippen, glaube ich, einfach weil die dann vielleicht noch ein bisschen mehr Kräfte einfach haben, weil es vielleicht einfacher ist von dem Gruppenkonstellation her, sodass sie am Ende da die sich den Titel sich holen können und damit die Titelverteidigung der Russinnen verhindern. Und genau, also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie es sein wird. Natürlich auch hier könnt uns gerne eure Ergebnisse mitteilen. Was denkt ihr? Wer wird gewinnen? Wer wird Olympiasiegerinnen? Wer wird am Ende ganz, ganz oben stehen? Und wir machen jetzt noch eine kurze Pause und haben noch einige News, denn einige Transfergeschichten müssen noch erwähnt werden. Und wir müssen natürlich auch über den historischen Erfolg der deutschen Beachhandballerin sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Newsblock, den wir am Ende der Sendung noch machen wollen und wollen uns erstmal beim Frauenhandball bleiben und uns mit ja, den deutschen Erfolgshandballerinnen beschäftigen, die bei der Beachhandball-Europameisterschaft den ersten Titel für eine deutsche Mannschaft seit 2006 gewonnen haben. Tim, das war, also ich habe es ja verfolgt, auch weil Lucy Marie Kretschmer dabei gewesen ist aus der NSU und ich darüber ein bisschen berichtet habe, das war wirklich eindrucksvoll, wie sie sich diesen Titel geholt haben. Fast keinen Satz abgegeben und wirklich von vorne bis hinten komplett überzeugt und sich so wirklich verdient den ersten EM-Titel seit 2006 gesichert.
Ja, absolut. Also es war eine unfassbare Leistung über das gesamte Turnier hinweg, wirklich auch jedes Spiel gewonnen, nicht, du hast gesagt, eigentlich keinen Satz abgegeben. Also es war schon ja eine Machtdemonstration. Das war sehr, 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 sehr stark. Und die Jubelszenen haben es gezeigt, wie viel das natürlich der Mannschaft auch bedeutet hat. Generell das Turnier oder die beiden Turniere, also die EM der Frauen und Männer wurden ja gleichzeitig am gleichen Ort und so weiter ausgetragen. Das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut gemacht. Auch alles irgendwie über Twitch mit Highlight-Shows und auch vielen Videos, Highlight-Videos. Das war, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Bringt den Beachhandball, finde ich, auch sehr, sehr gut weiter und auf ein neues Level. Und ja, für die deutsche Mannschaft, wie gesagt, sehr stark. Man hat in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass der DHB den Beachhandball auch weiter pushen möchte und sich da weiterentwickeln will. Die Entwicklung ist ohne Frage zu erkennen und von daher, Chapeau, das muss man auch erstmal so machen.
Ja, also insgesamt, ich habe gerade mal nachgeschaut, haben sie nur zwei Sätze abgegeben im Viertelfinale und im Halbfinale gegen Ungarn und gegen Spanien. Da mussten sie jeweils an den Shootout, also das ist schon wirklich richtig eindrucksvoll gewesen. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht, auch in den engen Phasen wirklich kühlen Kopf bewiesen mit einer guten Abwehr und auch wirklich guten Torhüterinnen. Und das hat wirklich mich sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Herren mussten noch ein bisschen nacharbeiten, da lief es nicht ganz so rund. Am Ende glaube ich nur Platz 10, wenn ich mich richtig erinnere. Aber gerade auch, weil der Beachhandball möglicherweise olympisch werden könnte 2028, nachdem es ja 2024 jetzt nicht der Fall ist, ist mit Sicherheit etwas, was wir beobachten sollten. Und ich glaube, der Beachhandball an sich hat sich enorm weiterentwickelt und da wäre so eine Möglichkeit als Demonstrationssportart auf jeden Fall drinne. Ob es dann natürlich in USA passiert, wo Handball nicht so relevant ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Und wenn er so weiterhin so wächst und das so gut macht wie bisher, würde ich es zumindest nicht ausschließen wollen.
Ja, wäre auf jeden Fall sehr schön. Beachhandball, es ist, also was gibt es denn Schöneres, als sowas am Strand zu spielen? Man hat ja auch in den letzten Jahren zum Beispiel Beachvolleyball gesehen, was man da auch einfach, dass man an den Strand, der halt vorhanden ist, zum Beispiel am Timmendorfer Strand gibt es ja seit Jahren riesen Beachvolleyball-Turniere, wo die wirklich ein Stadion quasi einfach auf den Sand setzen. Also das ist ja ein unfassbares Ambiente, was auch so viele Leute einfach, die vielleicht gar nicht so viel damit zu tun haben, sondern sich einfach nur denken, ah oh, ja, okay, da kann man doch auch mal vorbeigucken, catchen kann. Also und Beachhandball an sich durch dieses Satzsystem, dass man quasi zwei Halbzeiten an 10 Minuten spielt und so wie im Tennis quasi den ersten Satz gewinnt, wer den zweiten Satz gewinnt. Wenn es 1-1 steht, geht es ins Shootout. Also das birgt ja auch sehr viel Spannung und da kann sich sowas ja auch ganz schnell wieder umkehren, was das Momentum angeht. Also es ist eine unfassbar interessante Sportart und ja, mal schauen. Ich hoffe, dass die Weltverbände und die EHF da noch mehr macht in den nächsten Jahren, um das weiterzuentwickeln und der DHB sich da natürlich auch beteiligt. So ist der erste Schritt auf jeden Fall bei den Frauen gemacht. Du hast gesagt, die Männer haben noch ein bisschen Arbeit vor sich, aber ich denke, da können wir uns auf jeden Fall auch auf die nächsten Turniere und nächsten Jahre freuen.
Das denke ich auch auf jeden Fall und ist auch enorm spektakulär. Also 2 Punkte für Pirouetten, wenn du 180-Grad-Drehung machst oder für einen Camper. Also von daher, das ist auch wirklich sehr, sehr schön anzufinden. Also wer es noch nicht mal geschaut hat, ich kann es nur jedem mal empfehlen, mal reinzuschauen, sich einfach mal die Highlights anzugucken. Ich glaube, die gibt es auch bei Sport Deutschland TV, müsste das auch noch im Highlight-Angebot geben. Und ja, wirklich absolut eine tolle Sportart. Den wir müssen aber auch ein bisschen negativ darüber berichten, denn es gab Diskussionen um die Aktion der Norwegerinnen, die statt eines Bikinis lange Hosen im Endeffekt angehabt. Und das ist gegen die Regularien, die IRF hat sie erst bestraft, jetzt rudert sie wieder zurück. Also ja, ich denke einfach, ich glaube, wir müssen einfach jetzt mittlerweile mal sagen, dass einfach so Bemessungen, wie breit der Slip einer Frau beim Beachhandball oder allgemeinem Sport sein darf, einfach ja, sowas von außer der Mode ist, dass man die Frauen einfach ja selbst bestimmen lassen sollte, was sie, womit sie sich wohlfühlen im Endeffekt.
Ja, genau. Also generell, dass man das halt bestraft, das war ja auch der große Kritikpunkt, dass jede Spielerin 150 € Strafe zahlen musste und somit insgesamt 1.500 € für den Verband quasi dann eingenommen wurden. Das ist natürlich, also das geht halt nicht. Das ist absolut unverständlich. Ich verstehe es auch nicht. Also klar. Wenn es Regularien gibt, okay, dann muss man auf jeden Fall an diese Regularien rangehen und vor allem die Sportlerinnen oder die Sportlerinnen in dem Fall mit einbeziehen, weil die müssen es halt dann tragen und sich, wie du gesagt hast, einfach wohlfühlen.
Ja.
Und im Endeffekt ist es ja auch komplett egal, was da getragen wird eigentlich, oder es sollte egal sein. Und also es sollte ja auch möglich sein, dass es quasi eine unterschiedliche Länge gibt. Also wenn sich die eine in einer längeren Hose wohler fühlt, dann kann sie das ja eigentlich, wenn man mit normalem Menschenverstand daran geht, sollte sie das ja machen dürfen. Und ja, das sollte eigentlich gar nicht so ein großes Fass sein. Aber gut, jetzt haben sie es durch diese Strafen halt eben ja sehr, sehr schlecht einfach, damit sind sie schlecht damit umgegangen und haben zu Recht Kritik bekommen. Also es wurde sogar natürlich jetzt auch passend zu den Olympischen Spielen berichtet darüber. Im Moment eher negative Berichterstattung über den Handball. Aber gut, Publicity, egal ob schlecht oder gut, es ist immer noch Publicity. Aber naja, hoffen wir mal, dass man da ja so ein bisschen den Menschenverstand wiederbekommt beim Verband und sich dann nochmal die Kleidervorschriften anguckt und anpasst vor allem.
Auf jeden Fall, da bin ich zu 100% bei dir. Das sollten alle Sportverbände tun, die solche Vorschriften haben. Gibt es ja auch beim Beachvolleyball. Ich meine, die Turnerinnen machen es ja jetzt auch, die deutschen Turnerinnen, die jetzt nicht mehr, die einfach in langen Hosen touren möchten, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Also gerade beim Turnen, da kann man schnell irgendwie was vorstellen und dann gibt es Einblicke, die man möglichst vermeiden möchte. Deswegen finde ich, wir sind, glaube ich, in einer Welt, wo man eigentlich das sagen sollte, dass jeder eigentlich das tragen sollte, was man wollte. Es gibt es natürlich leider nicht in jedem Land, aber ich finde, dass zumindest die Sportverbände dort ein Zeichen setzen sollten, in ihrer Verantwortung, die sie im Endeffekt auch einnehmen und das einfach den Sportlerinnen und Sportlern freistellen. Bei Männern vielleicht noch, ist es noch einfacher, sage ich es mal so. Bei Frauen ist da schon, muss man dann schon einfach auch da diese Freiheit ihnen einfach geben, die sie gerne haben möchten. Und deswegen bin ich da definitiv für. Lasst uns zum Sportlichen wiederkommen und uns mit einigen Transfermeldungen beschäftigen und vielleicht mit der größten so ein bisschen anfangen. Und zwar, Tim, gibt es das Gerücht und es sieht sehr, sehr stark nach aus, dass passieren wird, dass Kasper Mortensen von FC Barcelona wechseln wird zum HSV Hamburg. Das ist schon wirklich eine große Überraschung, dass der HSV ihn wirklich bekommen soll. Ist noch nicht fix, aber die Seite, die das gepostet hat, ist sehr, sehr gut informiert.
Genau, ja. Die Instagram-Seite Handball Leaks hat es gemeldet, gestern oder vorgestern, dass eben dieser Wechsel anstehen könnte oder schon fix ist. Und dadurch, dass sie eben auch eine sehr, sehr gute Trefferquote hatten in den letzten Monaten, kann man durchaus davon ausgehen, dass es das passiert. Und das wäre natürlich ein Monstertransfer für den HSV. Also, wenn man sich überlegt, Kasper Mortensen, der ja auch 2015 für ein paar Monate schon in Hamburg gespielt hat, bevor es dann in die Insolvenz ging und er nach Hannover weiterzog bis 2018. Ja, also den zurückzuholen, natürlich, dann hat man Johannes Bitter zurückgeholt. Das ist schon eine ziemlich starke Truppe, auch dazu mit einem Niklas Weller, den MVP der zweiten Liga, Live Tessier auf der Mitte, ist ein unfassbar talentierter Spieler. Jetzt hat man noch Azad Vajulin geholt von den Eulen, der ja auch jetzt mittlerweile sehr erfahren ist und sich etabliert hat in der Bundesliga und auch immer wieder zu Aufsteigern geht und sie dann in der oder versucht in der Klasse zu halten mit seinen Toren, hat er jetzt schon bei Eisenach, Lemgo und Ludwigshafen vor allem jetzt zuletzt gespielt. Also das sind alles sehr interessante Transfers, muss ich sagen. Und ja, das lässt natürlich hoffen und schon so ein bisschen wieder so ein bisschen Europapokalgefühl in Hamburg aufleben, wobei man da natürlich ganz ruhig bleiben muss. Und ich glaube, man ist froh, wenn man sich erstmal jetzt die nächsten Jahre wieder in der Liga etabliert. Aber ja, sehr, sehr interessant, was die Hanseaten so machen.
Auf jeden Fall, also da kann echt wirklich was Spannendes da zusammenwachsen. Also da bin ich wirklich richtig, richtig gespannt drauf, dass gerade was man sich so ein schon in seiner ersten Saison zurück in der Bundesliga holen kann, spricht glaube ich dafür, dass man wirklich ein enorm gutes Netzwerk hat. Man hat ja, ich meine, Martin Schwalb und auch Jörg Bitter, der jetzt zurückkommt, das sind schon Leute, die natürlich auch Leute kennen und das hilft dann glaube ich einfach, um dann ja solche Top-Leute einfach an Land ziehen zu können und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie sich im ersten Jahr schlagen. Es gibt wirklich einige junge Talente, wo ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf bin, wie sie in der Bundesliga schlagen werden. Kommen wir von jungen Talenten zu erfahrenen Recken, denn die Füchse Berlin haben sich einen erfahrenen Mann geholt und zwar haben sich den ehemaligen oder spanischen Nationalspieler, ist er immer noch durchaus, Viran Moros geholt. 37 Jahre ist er mittlerweile alt, aber trotzdem, Tim, eine absolute Top-Verpflichtung für die Füchse.
Absolut. Also, als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, okay, das ist
Ansage.
Stark. Und das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und ich meine, die Füchse, also der Kader der Füchse ist ja auch wirklich sehr, sehr gut besetzt. Man hat es halt in der letzten Saison überhaupt nicht auf die Straße bekommen, beziehungsweise nur phasenweise. Das ist unfassbar viel, was da im Kader steckt. Also auch, also man braucht ja gar nicht, also ein Hans Lindberg, nächsten erfahrenen Spieler, der ja gefühlt auch einfach nicht schlechter wird, sondern gefühlt nur noch besser und sicherer in seiner Torausbeute. Jetzt noch ein Viran Moros, vor allem für die Abwehr dazu zu holen. Das ist ja eine absolute Ansage. Erstmal für eine Saison jetzt. Mal schauen, er hat also allein 3 Erfolge in der Champions League, ist einer wirklich der erfolgreichsten Spieler der spanischen Geschichte. Mit 14 Meistertiteln in Spanien und Frankreich. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Und ja, Respekt an die Füchse. Ist natürlich bei den Füchsen so ein Transfer, finde ich, hat trotzdem bei mir immer so ein bisschen, erweckt Gedanken in mir, wo ich mir so denke, okay, aber hieß es nicht vor nicht allzu langer Zeit noch, ja, wir müssen jetzt sparen und wir haben ja eher ein bisschen finanzielle Probleme und dann holt man sich einen Viran Moros und dann, also der wird jetzt auch nicht so wenig verdienen, denke ich mal. Also das ist schon immer so ein Ding, was bei den Füchsen auch sehr interessant zu beobachten ist, aber ich würde da jetzt Stefan Kretschmer als Sportdirektor einfach mal vertrauen, dass er da alles im Griff hat. Von daher, nee, wirklich sehr, sehr gut. Soll jetzt Jakob Guyun, der ja den Verein verlassen hat, ersetzen. Und ja, so kann man Guyun natürlich auch mal ersetzen. Also das ist schon, ja, sehr, sehr stark.
Auf jeden Fall. Bekommen wir jetzt auch Bartosz Jaszka zurück, der ehemalige Regisseur der Füchse, der jetzt im Trainerstab ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Also auch da nochmal ein erfahrener Mann nochmal dazugekommen, der auch ja, schon viel erlebt hat, auch natürlich die Füchse enorm geprägt hat, dazu beigetragen hat, dass sie wirklich dann auch auf deutscher Ebene relevant geworden sind. Lass uns dann zu ja, etwas kleineren Namen kommen, in Anführungsstrichen, aber trotzdem den Nationalspieler, denn die Rhein-Neckar-Löwen haben für spätestens Sommer 2022 einen neuen Kreisläufer gefunden. Und zwar kommt vom slowenischen Topclub RK Celje Krištan Horzen.
Und man muss ja sagen, junge slowenische Talente von Celje, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Also der wird, denke ich mal, sich entwickeln, gut entwickeln. Jetzt hat er dann wahrscheinlich noch ein Jahr in Celje, was ihm sicherlich helfen wird, auch im Europapokal nochmal Erfahrung zu sammeln. Hat jetzt bereits 3 Saisons Champions League gespielt. Von daher und sich auch, was die Torbeteiligung angeht, immer gesteigert von 14 auf 38 und jetzt 42. Also auch da ist eine gewisse Entwicklung zu erkennen. Und ja, vor allem, wenn man bedenkt, man hat ja sowieso mit Janik Kohlbacher noch einen jungen Kreisläufer davor, ist das, glaube ich, schon ein ganz, ganz ordentlicher Backup, dann, dem man dann auch Zeit geben kann, der nicht sofort funktionieren muss. Das ist, denke ich mal, dann auch sehr, sehr wichtig und ja, wird dann spätestens ab 2022 erstmal 2 Jahre bei den Löwen spielen und denke ich mal dann auch, mal schauen, vielleicht noch von Schmied profitieren und wenn nicht, dann auf jeden Fall von Juri Knorr. Und ja, also die Löwen auch hier stellen sich gut auf für die Zukunft und arbeiten daran, dass man da so einen fließenden Übergang hat.
Auf jeden Fall, ja, also das muss man schon geben. Man sucht natürlich ihn noch für dieses Jahr zu bekommen, aber das ist noch nicht genau sicher. Da geht es mit Sicherheit auch um Ablösesummen, die dort vielleicht gezahlt werden müssen. Aber spätestens 2022 ist er dann auf jeden Fall in Mannheim. Weiteres Talent hat auch gewechselt und zwar einer der Shooting Stars für den einen oder anderen mit Sicherheit Rookie of the Year in der Licky Molly Handball Bundesliga gewesen und zwar Hendrik Wagner wechselt nach Vertragsende 2022 von den Eulen Ludwigshafen nach der HSG Wetzlar und ja, Wagner letztes Jahr mit 173 Feldtoren der drittbeste Torjäger aus dem Feld. Ist schon etwas, wo man sagen kann, da haben die Wetzlarer mal wieder ihren Ruf gut gemacht und ein junges deutsches Talent sich sichern können.
Und für ihn, denke ich mal, dann auch der passende nächste Schritt wird sich da auch sehr gut weiterentwickeln können, hat es wirklich überragend gemacht als Rechtshänder, kann er wirklich, das ist ja auch eher selten, auf allen drei Positionen im Rückraum eingesetzt werden, ohne irgendeinen qualitativen Verlust, also das, was er da gemacht hat, er hat ja einen Großteil der Saison eben aufgrund der Personalsituation auf halbrechts gespielt und er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht und 182 Treffer in der letzten Saison, jetzt erst 23 Jahre alt. Also da ist immer noch auch einiges an Potenzial vorhanden. Von daher, sehr, sehr gute Verpflichtung von Wetzlar. Sind, wie gesagt, dafür bekannt. Und auch das, denke ich mal, wahrscheinlich dann der nächste Zwischenschritt, bevor es dann vielleicht für ihn sogar, wenn die Entwicklung so weitergeht, zu einem absoluten Top-Team weitergeht. Also das ist auch ein Spieler, den man definitiv beobachten sollte in den nächsten Jahren, auch wenn es jetzt mit den Eulen natürlich erstmal wieder in der zweiten Liga weitergeht, aber nichtsdestotrotz, auch die kann man sich ja bei Sportdeutschland TV auch angucken.
Auf jeden Fall.
In der nächsten Saison wieder, von daher im Auge behalten auf jeden Fall.
Genau, auf jeden Fall im Auge behalten. Spätestens 2022 sehen wir dann wieder auf der großen Bühne in der ersten Bundesliga und dann schauen wir mal, inwieweit er dann bei Wetzlar den nächsten Schritt machen kann und dann wirklich vielleicht wie andere Leute, die es ja auch über Wetzlar geschafft haben, dann zu großen Top-Vereinen in Deutschland zu kommen und dann ja vielleicht sogar einer der Besten aus seiner Position zu werden. Lass uns zum Abschluss dann nochmal auf einen ganz, ganz erfahrenen Mann kommen. Denn Jonas Kählmann, wir kennen ihn alle, 40 Jahre ist er mittlerweile alt, wechselt nochmal für seine Saison und geht nach Benfica Lissabon, Tim.
Ja, interessanter Schritt. Es wurde die letzten Tage schon gemunkelt und geteased von ihm selber auch auf Instagram, wo er dann so ein Soon-Emoji hatte mit der portugiesischen Flagge dahinter. Und es ist eine absolute Legende. Ist seit Jahrzehnten fast schon Profi und zuletzt 7 Jahre bei Pik Szeged, wurde jetzt oder geht als Legende des Vereins, wurde ungarischer Meister mit dem Club. Also für ihn, also ist ja auch ein sehr, es ist ja sehr ungewöhnlich, dass er mit seiner Körpergröße von 2 Metern auf links außen spielt. Das ist natürlich etwas, was man sehr, 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 sehr selten sieht. Aber er macht es ja überragend von daher und seit Jahren überragend für Benfica. Ein guter Mann, eine gute Verpflichtung und von der Erfahrung können die Spieler drumherum natürlich auch profitieren und sich dementsprechend weiterentwickeln. Auch das ist ja wirklich auch eine Sache. Wie gesagt, der portugiesische Handball hat sich sehr gut weiterentwickelt, ist immer noch Potenzial da. Von daher, da hilft es natürlich, dass man dann solche Spieler dann in die Liga holt. Und für Win-Win eigentlich für beide Seiten, denke ich mal.
Auf jeden Fall Win-Win für beide Seiten. Ist mit Sicherheit nochmal ein sehr, sehr erfahrener Mann, der den Jungen auf Spielen auf jeden Fall helfen kann. Und bin ich mal sehr gespannt, was er dann in seinen alten Tagen dann noch machen kann. Ist mit Sicherheit auch nochmal für ihn ganz schön den portugiesischen Handball, den Tim und ich ja so lieben, nochmal ein bisschen zu pushen und auch ein bisschen Aufmerksamkeit für zu sorgen. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer langen Ausgabe gekommen. Uns wird es jetzt wie in Olympia natürlich regelmäßiger geben, denn wir wollen euch natürlich immer wieder up-to-date behalten über die aktuellsten Entwicklungen vom Tage, möglichst von Männern und Frauen. Wir hoffen, dass sie das jeweils natürlich hinbekommen. Auf jeden Fall solltet ihr uns daher folgen. Bei Twitter jeweils mit angesprochenen Handel Seppmar 56 bei mir und Tim-Detmar23 beim Tim. Dort uns folgen, dort gibt es natürlich immer die aktuellste Entwicklung zu beobachten, die neueste Folge. Uns unbedingt abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, über den Podcatcher eurer Wahl. Spotify, iTunes, wie auch immer. Und auch gerne mal eine Rezension lassen. Bei iTunes natürlich gerne 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Sind da sehr offen für euer Feedback und auch eure Anregungen, die ihr an uns habt. Und ja, dann wünschen wir euch ein spannendes Olympiaturnier. Viel Schlaf, beziehungsweise wenig Schlaf, weil es läuft ja alles nachts. Dann können wir nicht viel schlafen, also müssen wir quasi tagsüber dann schlafen. Und sind sehr, sehr gespannt, wie unsere Tipps aussehen werden, wer am Ende von uns richtig hat. Ich werde auf jeden Fall das sehr genau beobachten, wer am Ende der Richtige ist. Und wir wissen ja, unsere Tipps gehen gerne mal in die falsche Richtung, deswegen hoffen wir mal, dass wir diesmal ein bisschen besser liegen und uns dann, ja, dann am Ende dann des Turniers freuen, wer am Ende siegreich ist. Und dann bis dahin wünsche ich euch alles Gute und dann gibt es uns die Tage wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.